Seid herzlich gegrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich wurde eingeladen zu den Themen Okkultismus und Endzeitfragen. Ich spreche auch gerne über positive Themen. Dieses Mal sind es negative Themen, aber in allem wollen wir unseren Herrn Jesus Christus groß machen und nicht uns durch diese Endzeitentwicklungen entmutigen lassen. Es nimmt der Okkultismus, die Esoterik zu. Es wird heute Abend und morgen Abend über dieses Thema gehen. Wir werden um 17 Uhr oder noch früher eventuell noch ein zusätzliches Thema einschieben über die Entwicklungen in den Schulen und auch in Gemeinden. Aber heute Abend nun wurde mir das Thema vorgestellt, Hände weg vom Okkultismus, wie Okkultismus auf uns eindringen möchte und wie wir dem widerstehen können und wie auch Menschen davon frei werden können. Morgen Abend, so der Herr will und wir leben, möchte ich dann auf die okkulten Heilverfahren eingehen, wobei ich sagen muss, ich bin kein Mediziner, sondern Theologe, aber soweit es in meiner Kraft und Weisheit steht, möchte ich auch auf diese Heilverfahren trotzdem etwas eingehen, zum Beispiel Homöopathie, Akupunktur und Computerdiagnostik, Reiki, Bachblüten, und so weiter, Yoga, ja, das ist alles für morgen geplant. Dazu heute noch nichts fragen, sondern morgen dann nach der Veranstaltung. Heute mehr über Okkultismus allgemein. Vorher sollte ich mich noch kurz vorstellen, habe ich vergessen. Also mein Name ist Lothar Gassmann, ich komme aus Pforzheim, das ist auch mein Geburtsort. Dort kam ich 1958 zur Welt und 1976 habe ich dort die geistliche Wiedergeburt erleben dürfen, wurde ich ein Kind Gottes, in dem ich Buße getan habe über mein Leben und Jesus Christus in mein Leben kam. Dann habe ich Theologie studiert und auch einiges über Esoterik. Meine Doktorarbeit ging über Anthroposophie. Ich weiß nicht, wem das etwas sagt. Das ist auch eine Form des Okkultismus. Bevor ich zum Glauben kam, war ich 8 Jahre lang im Naturheilverein in Pforzheim, in meiner Heimatstadt, aktiv. Und habe dort die Pressearbeit gemacht. Von meinem 12. bis 18. Lebensjahr habe ich also die Zeitungen beliefert mit Arztvorträgen über alle möglichen esoterischen Themen. Und da habe ich mich am tiefsten damit beschäftigt. Ich habe mit 14, 15 Jahren Yoga und autogenes Training und Homöopathie, all diese Dinge praktiziert. Und daher kenne ich das. Aber Gott sei Dank, mit 18 Jahren kam ich dann zum Herrn und habe all diese okkulten Dinge abgelegt. Im Studium selber, da wurde ich auch mit der Bibelkritik konfrontiert, aber durch Gottes Gnade wurde ich nicht davon angesteckt, sondern der Herr hat mir den Glauben bewahrt, sonst würde ich auch heute nicht hier stehen. Und das war aber auch der Grund, dass ich in der Kirche dann auch nicht übernommen wurde, oder mit ein Grund, dass ich eben zu bibeltreu war. Und heute bin ich dem Herrn dankbar, dass es so ist, weil wir ja sehen, dass die Landeskirchen und auch viele Freikirchen in einer steilen Abwärtsbewegung sich befinden, was biblische und ethische Fragen angeht. Meine Frau stammt, Anna, geborene Töfs, stammt auch aus Karaganda und sie spricht besser Russisch als ich. Ich kann nur 4 Jahre Volkshochschulrussisch. Ja, Uchil Chitirie Gota, Ruskil Jesik, Vajashenia Gavarit Lutsch. Das war ein kleiner russischer Beitrag für die, die es nicht verstehen. Ich habe gesagt, dass meine Frau eben besser Russisch kann als ich, weil sie Muttersprache Deutsch hat, wie auch viele von euch, denke ich. Aber auf der Straße hat sie praktisch Russisch gelernt und in der Schule damals. Wir haben 2 Kinder, Tabitha und Samuel. Sie gehen noch zur Schule, in eine christliche Schule in der Nähe von Pforzheim. Und wir sind sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, beruflich bin ich Prediger und Evangelist im Dienst des Herrn unterwegs und auch in unserer Gemeinde diene ich, soweit ich dort bin. Bin zurzeit mehr unterwegs gerade und diene auch in anderen Gemeinden. Betet auch für diese Dienste. Nicht immer habe ich solche schweren Themen wie heute und morgen, Okkultismus, aber den Geschwistern zuliebe spreche ich auch über dieses Thema noch, obwohl ich es mir nicht raussuche. Also wie schon gesagt, jetzt wollen wir mit dem Thema beginnen. Der Herr Jesus ist Sieger auch über diese finsteren Mächte. Das wollen wir immer im Gedächtnis behalten, wenn wir uns jetzt verschiedenen biblischen Aussagen zuwenden. Und ich lese zunächst 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Und diese Verse sind deshalb so wichtig, liebe Geschwister, weil hier das Wesen sämtlicher okkult-esoterischer Strömungen bereits deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar in diesen Lügen der Schlange. Die Schlange, hinter der sich ja der Satan verbirgt. Und wenn wir das verstanden haben, was hier steht, haben wir das Wesen sämtlicher okkulter Praktiken schon durchschaut, wenn wir diese vier Lügen der Schlange hier verstehen. Deshalb möchte ich damit beginnen. Da brauchen wir nachher gar nicht mehr fragen, was ist mit Reiki und Akupunktur und dem allem. Wir wissen schon, wie das Ganze funktioniert und wie das auf diese Lügen der Schlange zurückgeht. Also 1. Mose 3 ab Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange: Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja, nach der Lesung des Wortes möchte ich nochmal bitten, dass ihr euch erhebt, dass wir nochmal beten. Allmächtiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir beten dich an und bitten dich, dass du uns bedeckst durch dein teures Blut, das du am Kreuz von Golgatha vergossen hast, wenn wir uns mit den Taktiken Satans heute Abend beschäftigen. Schenk uns, dass wir sie durchschauen, dass wir gereinigt werden von allem sündigen Wesen und allen Versuchungen Satans widerstehen können. Schenke auch Gnade, dass der Feind uns jetzt nicht anficht bei diesen Themen, sondern dass wir gestärkt werden im Glauben, dass wir dir noch hingegebener dienen können. Hilf auch den Menschen, die gebunden sind durch irgendwelche okkulten Praktiken und Verstrickungen, dass sie frei werden und dass auch diese Tage dazu dienen mögen, dass wir im Glauben gestärkt werden und dir in Freudigkeit nachfolgen. Amen. Bitte den Platz. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, genauso der Satan. Nebenbei bemerkt, wie wird der Allah im Koran bezeichnet? Als der listigste von allen. Merken wir da etwas im Zusammenhang auch mit der ganzen aktuellen Diskussion bezüglich Islam? Die Schlange, Satan, war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Und es gibt also einen Gott, in Anführungsstrichen, der als der listigste von allen sich bezeichnet im Koran. Man darf das ja nur noch andeuten in Deutschland, aber vielleicht versteht der eine oder andere, was sich dahinter verbirgt. Nun, aber nicht nur im Islam, sondern in allen Religionen verbirgt sich die Schlange. Denn es gibt nur einen wahren Gott und der hat keine Religion geschaffen, sondern offenbart sich in seinem Wort und durch seinen Sohn. Religion ist immer der Versuch des Menschen, sich selber zu erlösen. Aber Gott kommt zu uns in seinem Sohn Jesus Christus, streckt uns die Hand aus und der Herr Jesus hat am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von aller Sünde. Das ist der einzige Weg zum Vater, dass wir in den Himmel kommen. Nun aber diese Schlange, der Satan, listiger. Und er sprach zur Frau. Warum geht er zuerst zur Frau, kann man fragen. Im Neuen Testament wird die Frau als das schwächere Gefäß bezeichnet, das wir Männer in Ehren halten sollen und schützend die Hand um sie legen, sie beschützen. Aber hier, offenbar war der Mann nicht in der Nähe oder wo auch immer, die Schlange kann hier zur Frau kommen und spricht zu ihr. Und wir wissen ja auch, dass Frauen medialer veranlagt sind. Die meisten spiritistischen Medien sind Frauen. Und da sprach die Schlange: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Wir merken, wie Satan alles verdreht. Gott hatte nicht gesagt, ihr dürft von gar keinem Baum essen, sondern nur gesagt, von dem Baum in der Mitte des Gartens, der Erkenntnis des Guten und Bösen, dürft ihr nicht essen. Nun, und die Frau antwortet ja auch richtig, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Hier wird schon etwas verändert an dem, was Gott gesagt hatte. Es kommen noch Zusätze, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Aber worum geht es mir? Diese erste Lüge, es wird in Frage gestellt vom Satan, dass Gott existiert. Hat Gott gesagt, gibt es überhaupt einen Gott? Hier haben wir schon den Atheismus, der ja auch sehr verbreitet ist, die Gottlosigkeit, war auch im Kommunismus ja die Staatsideologie. Und die weitere Lüge in der ersten, sollte Gott gesagt haben. Das heißt, hat Gott Autorität, etwas zu sagen? Brauchen wir überhaupt einen Gott, der uns etwas sagt? Haben wir nicht neue Offenbarungen, neue Inspirationen, neue Auditionen, neue Visionen, die sich über Gott und sein Wort stellen? Und da haben wir schon das erste Kennzeichen der Esoterik, des Okkultismus. Okkultismus kommt ja von Okkultum, das Verborgene, das Geheime. Im Grunde dämonische Wurzeln, die dahinter sich verbergen. Und Esoterik ist das Gleiche im Griechischen, Okkultum ist lateinisch, Esoteros ist griechisch und heißt auch das Geheime, das Verborgene, das nach innen Abgegrenzte, im Unterschied zum Exoterischen, das nach außen sich öffnet. Also dieses geheime Wissen und Wesen, was hier behauptet wird. Also es wird Gottes Wesen, Gottes Autorität, Gottes Offenbarung in Frage gestellt, letztendlich die Bibel, Gottes Wort in Frage gestellt und es wird gesagt, im Okkultismus, durch die Schlange, wir brauchen neue Offenbarungen. Und da habt ihr schon das Wesen sämtlicher Sekten. Ob ihr die Mormonen nehmt, die Zeugen Jehovas, universelles Leben, die ganzen spiritistischen Sekten, Fiat Lux, universelles Leben und wie sie alle heißen, sie haben alle neue Offenbarungen, die über die Bibel hinausgehen. Und am Ende der Bibel steht aber, dass man nichts hinzufügen und nichts wegtun darf. Sonst werden die Plagen hinzugefügt, die im Buch der Offenbarung geschrieben stehen oder der Anteil am Baum oder Buch des Lebens wird weggenommen. Wir dürfen das Wort Gottes nicht verändern, in keiner Weise. Aber hier, das ist die erste Lüge der Schlange. Weg vom Wort Gottes, Bibelkritik, Hinterfragung von Gott und seiner Autorität. Und dann fällt der Feind ein. Auch in Gemeinden, wo sowas geschieht. Ich erinnere an diese gotteslästerlichen Bibelverfälschungen, die es heute leider auch gibt. Da kommt der Feind, der Teufel in die Gemeinden, ein verfälschtes Wort oder neue Pseudobibeln, das Buch Mormon kann man zum Beispiel nennen bei den Mormonen. Ja, das hat nichts mit Gottes Offenbarung zu tun, das sind Offenbarungen Satans, die das Wort Gottes reduzieren, verfälschen oder wegdrängen wollen. Also der Feind setzt natürlich daran an, als erstes muss die Bibel weggeschoben werden. Sollte Gott gesagt haben, auch heute in seinem Wort, es wird gesagt, nein, wir machen selber uns unsere neuen Offenbarungen. Und da habt ihr auch das Wesen des Spiritismus. Spiritismus heißt eben dieser Geisterverkehr, Spirit, der Geist. Und da kommen dann dämonische Mächte, die den Medien, diesen Mittlerspersonen, meistens Frauen, aber manchmal auch Männer, ihre neuen Offenbarungen eingeben. Dann erscheinen die Toten angeblich und so weiter. Es ist manchmal umstritten, sind es jetzt wirklich Tote oder sind es Dämonen? Jedenfalls die Bibel sagt, wir sollen überhaupt keinen Kontakt aufnehmen zum Totenreich. Eine strenge Warnung davor. Auch zu keinen Babuschkas oder ähnlichem gehen in Russland. Diese Wahrsagefrauen oder wie hießen die? Ja, ich glaube, so hat man es genannt. Also nichts gegen die Omas, ja. Aber diese Wahrsagerinnen wurden dann, so wie ich gehört habe, auch so genannt. Und es gibt es eben auch hier in Deutschland und Hellseher und alles mögliche, Horoskope. Da sollen wir die Finger weglassen. Ich werde gleich noch Stellen dazu lesen. Falls ich zu schnell spreche, müsst ihr sagen, ich habe so einen Dialekt, den vielleicht nicht jeder versteht. Ist es verständlich? Akustik? Ja, danke. Geht es ja weiter. Das ein Vers 4, da sagte die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben, praktisch wenn ihr davon esst, von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das ist die zweite Lüge. Sie sagt also, die Schlange, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr Gottes Gebote übertretet. Nun ist es aber so, dass jeder Mensch weiß, dass er einmal sterben muss. Außer wenn wir vielleicht die Entrückung erleben dürfen. Ja, aber ansonsten werden wir alle durch das Todestal hindurch müssen. Und nun hat aber Satan, er kann ja nicht leugnen, dass wir sterben. Satan hat eine Lüge entwickelt, eine Lehre, die sehr, sehr verbreitet ist. In vielen Religionen auch und in der Esoterik, auch in der Theosophie, in der Anthroposophie. Ich kann jetzt nicht jeden Begriff gleich erklären. Aber er hat eine Lehre entwickelt, wisst ihr schon, welche ich meine, um den Menschen einzuflößen, die Meinung, ja, sterben muss ich zwar, aber ich komme ja wieder. Ich komme ja wieder auf die Erde. Das ist die Lehre von der Reinkarnation oder auch Wiederverkörperung, Seelenwanderung, wie es auch manchmal bezeichnet wird. Es gibt kleine Variationen zwischen diesen Begriffen. Aber es geht eben darum, dass die Wiedergeburt, was ja ein biblischer Begriff ist, von neuem geboren werden, dass die vom Teufel verfälscht wird zu einer fleischlichen Wiedergeburt. In Johannes 3 steht, ihr müsst geboren werden von neuem durch Wasser und Geist. Wasser ist das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes, gemäß Hesekiel 36 und Titus 3. Und der Geist Gottes ist natürlich die geistliche Wiedergeburt, indem der Mensch ein Kind Gottes wird. Der Geist Gottes zieht in das Herz und wir werden ein Kind Gottes. Aber der Teufel macht daraus eine fleischliche Wiedergeburt, dass man nicht geistlich den Geist Gottes empfängt, sondern man kommt wieder in einem neuen Körper zur Welt in ein paar hundert Jahren oder wie auch immer. Und das ist diese Wiederverkörperungslehre. Und die ist sehr, sehr verbreitet. Und so hat es der Teufel so weit gebracht, wenn man einem Menschen sagt, du brauchst eine Wiedergeburt. Was versteht der Mensch darunter, wenn er jetzt auf die Straße geht und sagt, ihr müsst wiedergeboren werden? Er versteht darunter in aller Regel diese fleischliche Wiedergeburt. Und das ist auch ein Kernstück in der Esoterik, in den meisten Strömungen, dass man wieder man stirbt und wieder auf die Erde kommt und dass dieses Rad der Wiedergeburten sich immer weiter dreht. Und das übrigens im Buddhismus ist gar kein Segen, sondern es ist ein Fluch. Man will sich befreien von diesem Fluch, dass man immer wieder kommen muss, dieses immer wieder kommen müssen auf die Erde. Das ist ein Fluch, ja. Und dann ist ja noch die Lehre von Karma entwickelt worden, dass man durch gute Taten versucht, sein Schicksal zu verändern. Aber die Bibel sagt, da ist kein Gerechter, keiner, der sich selber erlösen könnte. Wir brauchen die Erlösung durch das Blut des Lammes von Golgatha. Und der Mensch, der fern von Gott ist, der von Satan verführt ist, er versucht, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen, sich selber zu erlösen. Und er muss damit scheitern. Er kann es nicht. Und deshalb dürfen wir auch Okkultisten, Esoterikern die frohe Botschaft sagen, du kannst es nicht selber. Du brauchst Befreiung von diesen finsteren Mächten. Du brauchst die Erlösung, die so vollkommen ist, dass nur der Sohn Gottes sie vollbringen konnte am Kreuz. Du kannst es nicht selber. Bevor ich gläubig wurde, war ich auch ein Anhänger der Anthroposophie und des Buddhismus. Habe auch gedacht, ich kann durch den achtstufigen Pfad der Yogangas mich selber aus dem Kreislauf der Wiedergeburten befreien. Aber welche Illusion, ja, welcher Betrug ist das? Kein Mensch wird es erreichen, dass die guten Taten, die bösen, vollkommen überwiegen, dass man gar nichts mehr Böses denkt, sagt oder tut. So perfekt war nur der Sohn Gottes. Und deshalb müssen wir mit ihm ja, uns verbinden durch den Glauben und sein Opfer für uns annehmen. Die dritte Lüge und die vierte Lüge hängen eng zusammen. Also wir haben jetzt hier die Wiederverkörperungslehre in den okkulten Systemen gehört. Und jetzt kommt die Energielehre, die gerade für die okkulten Heilsysteme so entscheidend ist. Vielleicht habt ihr schon gehört vom Heilstrom bei Bruno Gröning oder der Energiestrom, die Chakren, die Lotusblumen. Schon mal gehört jemand diese Begriffe? Ja. Die Meridiane und was da alles gibt. Ich komme darauf noch. Und da steht im Grunde alles schon hier in Vers 5. Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esset, von dieser Baum des Erkenntnis, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nun ist es so, dass in diesen okkulten Systemen nicht von einem persönlichen, personalen Gott die Rede ist, sondern von einer unpersönlichen, kosmischen Energie oder Kraft. Das ist der grundlegende Unterschied. Wir glauben an den persönlichen Gott und Schöpfer des Universums. Der Okkultist glaubt an eine unpersönliche Energie, die alles durchströmt. Im Hinduismus Brahman, im Taoismus Chi oder Ki oder K oder Orgon oder Bioenergie oder welche Namen das alles trägt, das ist immer das Gleiche. Mana, Weltäther, Odkraft, Perispirit, Fluidkraft, vielleicht schon mal diese Begriffe gehört. Also das ist alles verbreitet und das ist immer das Gleiche. Es ist diese unpersönliche, angeblich göttliche, kosmische Energie. Kosmisch sagt schon, dass es innerhalb der Welt sich befindet. Aber das hat nichts mit dem lebendigen Gott zu tun, von dem die Bibel sagt, er ist unser Arzt. Der persönliche Gott, nicht eine unpersönliche Energie, die alles durchströmt und durchpulst. Wir werden noch zu einzelnen Heilverfahren kommen. Ihr werdet immer wieder feststellen, behaltet es gut in Erinnerung, diese unpersönliche Energie, die angeblich in allem strömt und wirkt und eine Art Selbsterlösung des Menschen ermöglichen soll. Und jetzt kommt die vierte Lüge. Also ihr werdet sein wie Gott. Das ist diese dritte Lüge. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt im Grunde, es gibt keinen Gott über euch, sondern in euch ist das Göttliche. Unpersönlich verstanden. Wenn der Mensch sein wird wie Gott, dann ist der Mensch selber göttlich. Und das heißt, in uns sei das göttliche Wesen, diese Energie. Übrigens ist das auch das Wesen der Mystik. Die Mystik heißt praktisch, dass der Mensch in sich selber hineinhorcht und in sich selber alle Antworten findet. Ob es bei Anselm Grün ist oder bei Eugen Trevermann oder wie die ganzen falschen Propheten heutzutage heißen. Wenn Sie in eine Buchhandlung gehen, in eine weltliche, leider auch in manchen christlichen, und suchen da etwas über Religion und so weiter oder auch Christentum, dann werden Sie fast nur noch Bücher finden von Anselm Grün oder ähnlichen falschen Propheten. Ein Mystiker, der sagt, in uns sei das Göttliche und wir sollen für die Verstorbenen und zu den Verstorbenen beten. Also es geht hier total in das Gebiet der finsteren Mächte hinein, in diesen Büchern, die als christlich hochgehalten werden. Die Verführung ist kaum noch zu übertreffen in dieser Endzeit. Und es bedarf deshalb in jeder Gemeinde der Gabe der Geisterunterscheidung, sonst sind wir sehr schnell verloren. Und wenn bei euch Brüder sind, die diese Gabe haben, dann nehmt ihre Warnungen ernst. Die vierte Lüge, also die dritte Lüge, ihr werdet sein wie Gott. Und die vierte Lüge, eure Augen werden aufgetan und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Nun ist es so, dass die Menschen tatsächlich erkannt haben, dass sie nackt waren, sie machten sich Schürze. Sie haben erkannt, dass sie schuldig geworden sind vor Gott. Sie haben das Gewissen. Ja, das haben wir bis heute, Gott sei Dank, wenn wir es nicht verrohen, unser Gewissen. Ein ganz wertvoller Gradmesser der Schuld, auch für ungläubige Menschen. Auch die haben ein Gewissen, wenn sie es nicht abstumpfen. Also insofern eine Teilwahrheit. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Auch der ungläubige Mensch hat noch ein Gewissen von Natur aus in sich. Aber er kann das Böse nicht selber bekämpfen aus eigener Kraft. Dazu braucht er den Erlöser. Nun aber die Augen werden aufgetan. Das heißt praktisch, dass der Mensch Einblick gewinnen soll, laut dieser Lüge der Schlange, in den Bereich des Übersinnlichen. Des Übersinnlichen. Die vierte Lüge. Und das findet sich im Okkultismus durch verschiedene Praktiken der Bewusstseinserweiterung, der Selbstverwirklichung. Und es wird erreicht durch Drogen, durch Trance oder hypnotische Zustände, etwa auch in stille Übungen und Fantasiereisen, durch ekstatisierende oder narkotisierende Musik, also die Rockmusik oder die New Age Musik, durch viele weitere Praktiken. Auch in der pseudo-charismatischen Bewegung, durch diese Stimulierung, durch immer wiederholte Choruse, bis der Mensch in einen hypnotischen Zustand kommt und dann fängt unverständliche Laute auszustößen und sich am Boden zu wälzen. Auch ein Zeichen okkulter Besessenheit in dieser pseudo-charismatischen Bewegung. Also wenn wir über Okkultismus reden, dann können wir den Okkultismus in christlichen Kreisen nicht verschweigen. Auch da versucht der Feind sogar massiv einzudringen. Schreibt euch Fragen auf, auch zu dem, was ich hier sage. Ich kann manches immer nur kurz erwähnen. Wie gesagt, morgen um 4:30 halb fünf, wollen wir hier eine Fragestunde anbieten, Fragen und Antworten, was euch so bewegt. Ja, also wer kann nochmal diese vier Lügen der Schlange zusammenfassen? Was war die erste Lüge? Es gibt keinen Gott und keine göttliche Offenbarung, deshalb brauchen wir neue Offenbarungen. Dadurch kommen die ganzen hellseherischen Eingebungen und falschen Bücher wie Buch Mormon und so weiter. Die zweite Lüge, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Aber weil der Mensch trotzdem stirbt, wird behauptet, ihr werdet immer wieder im Fleisch kommen. Prüft mal die esoterischen Praktiken, wie verbreitet diese Lehre ist. Dann die dritte Lüge, der Mensch ist Gott oder Gott ist praktisch identisch mit dem Menschen. Die göttliche Energie, die alles durchströmt, auch was die Heilkräfte angeht, dazu werden wir noch sehr viel hören. Und die vierte Lüge eben ist, die Augen werden aufgetan, die Bewusstseinserweiterung. Und denkt dran, wer das alles sagt. Es sagt nicht Gott, sondern der Widersacher. Und da merkt ihr auch, ja, hinter der ganzen Esoterik steht Satan. Und Gottes Wort ist so wunderbar. Hier in fünf Versen haben wir das ganze Wesen des Okkultismus, der Esoterik, offenbart bekommen. Im Grunde könnte ich jetzt schon aufhören und nach Hause fahren. Ihr wisst jetzt schon alles. Aber es geht jetzt natürlich noch um Einzelfragen und Einzelthemen. Und dazu möchte ich heute einige Bibelstellen aufschlagen. Wir wollen ja vom Wort Gottes her es beleuchten. Und schlagen auf 5. Mose 18, 9 bis 14. Das ist eine ganz wichtige Stelle, auch wenn ihr, liebe Brüder und Schwestern, anderen Menschen helfen wollt, zu erkennen, dass okkulte Praktiken verwerflich sind, dass es Sünde ist, dass es wirklich Sünde ist und dass der Mensch darüber Buße tun muss, wenn er ein Kind Gottes werden will. 5. Mose 18 ist eine wunderbare Aufzählung, sehr ausführlich über Dinge, die Gott ein Gräuel sind. Gräuel heißt, dass Gott es verabscheut, dass es Gott davor ekelt, ja, und dass es total verwerflich ist. Eine ganz schlimme Sünde. 5. Mose 18, ab Vers 9. Ist immer gut, wenn ihr selber auch eine Bibel habt und mitlest. Manchmal werden Begriffe auch verschieden übersetzt in verschiedenen Bibeln, so kann man das auch hier mitlesen und vergleichen. Hier lesen wir die Warnung Gottes an Israel damals, aber das gilt natürlich für alle Zeiten. Die Warnung vor diesen Strömungen gilt immer und es sind Gräuelsünden in Israel und genauso auch heute. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, dann sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Völker zu tun, dieser heidnischen Völker. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt. Noch heute, ich erkläre kurz, noch heute haben wir solche Praktiken der Fakire oder Gurus, die über glühende Kohlen laufen und die dadurch durch dämonische Besessenheit ihre Unverwundbarkeit zum Ausdruck bringen. Das ist Gott ein Gräuel. Oder, so lesen wir weiter, es soll keiner gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt, der also aus dem Kaffeesatz den Leuten die Zukunft liest oder durch Karten legen, Tarotkarten und was es da alles gibt. Ja, das sind Zauberkarten, wo eben die Zukunft vorausgesagt wird oder das persönliche Schicksal. Übrigens, mir ist noch keiner begegnet, der wirklich glücklich geworden wäre, wenn er die Zukunft weiß. Ja, das ist ganz furchtbar, ich möchte das gar nicht wissen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, jetzt zu leben, jetzt unseren Dienst zu tun und die Zukunft dürfen wir getrost seiner Führung überlassen. Es soll auch kein Zeichendeuter unter dir gefunden werden. Dazu gehört natürlich auch das große Gebiet der Horoskope und der Astrologie. Gott ein Gräuel. Darauf gehe ich morgen noch ausführlicher ein, auf die Astrologie. In jeder Zeitung fast ist ja leider das zu finden. Auch keiner, der geheime Künste treibt, also Alchemie, solche Zauberpraktiken, wo man Elemente verwandeln wollte, wo man aus irgendwie Pech dann Gold herstellen wollte und irgendwelchen Utensilien. Es soll auch kein Zauberer unter dir gefunden werden. Und es wird ja bei Harry Potter und ähnlichen Serien behauptet, es gäbe eine gute und eine schlechte Magie. Ja, die gute Magie tut Gutes und die schlechte Magie Böses, aber Gott verbietet jede Art von Magie und Zauberei. Wir sollen überhaupt nicht uns mit finsteren Mächten einlassen. Auch die sogenannte gute Zauberei nimmt auch Kontakt mit dem Jenseitsbereich auf, was Gott genauso ablehnt und verabscheut wie die satanische, sowieso finstere Magie. Also was da für Gefechte vorgeführt werden, etwa bei Harry Potter, zwischen Harry Potter und Lord Voldemort, das sind alles nur Scheingefechte. Im Grund kämpft hier Teufel gegen Teufel. Ja. Das hat nichts jetzt mit einem guten und schlechten Zauberer zu tun. Hier steht ganz klar, Gott verabscheut Zauberei. Wir sollen davon uns absolut fernhalten. Ob es auch in Filmen ist und auch zum Teil in sogenannten christlichen Filmen oder Romanen. Ich staune immer wieder, dass so viele Christen Herr der Ringe und Ähnliches gut finden, weil da wird ja auch dauernd die Zauberei präsentiert. Also ich würde mich von Zauberei generell fernhalten. Natürlich kann man jetzt auch fragen bei den Märchen, aber da wird ja immerhin noch deutlich, bei den Märchen war noch deutlich, dass die Hexen und Zauberer in der Regel böse sind. Ja? Bei den neueren Zauberbüchern und so weiter ist das nicht mehr unterscheidbar. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Wird so getan, als gäbe es auch gute Zauberer. Gut, bei den Märchen ist es auch unterschiedlich, aber ich würde jedem sagen, auch in der Erziehung, statt Märchen den Kindern vorzulesen, die auch oft Ängste auslösen, die auch sehr unheimlich sind, ist es viel, viel besser, das Wort Gottes, eine gute Kinderbibel, wo sie wirklich etwas von Gott, vom lebendigen Herrn hören können. Dann geht es noch weiter. Auch kein Bannsprecher soll unter dir gefunden werden, der Leute verwünscht oder Flüche über sie ausspricht. Auch kein Geisterbeschwörer. Das ganze Gebiet des Spiritismus, Totenbeschwörung, das soll völlig von uns weg sein. Auch kein Hellseher oder der die Toten befragt. Auch die Totenbefragung ist im Grunde eine Geisterbefragung. Denn jeder, der solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Soweit. Nun ist es ja so, liebe Geschwister, dass der Satan sich tarnt. Es gibt natürlich den plumpen Satanismus, wo direkt der Satan angebetet wird. Das ist ganz schlimm. Aber es gibt auch diese Tarnung als Gutes. Ich habe schon so vorsichtig erwähnt, was auch in pseudocharismatischen Kreisen eingedrungen ist. Pseudo heißt ja Lüge, also die keine echten Geistesgaben betonen, sondern Nachäffungen Satans, wo dann die Leute nach hinten fallen, was ein Zeichen des Gerichts ist. Nach Jesaja 28, 13 wird auch dargestellt, diese Plapperlaute, Zaflazaf, Kaflakaf, dass sie rücklings fallen, verstrickt und gefangen werden. Ein Zeichen des Gerichts, erschlagen im Geist. Und dann kommen diese abstoßenden Schlangenbewegungen oder Tierlaute. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Es gibt ja inzwischen fast in jeder größeren Stadt solche charismatischen Zentren. Es ist da nicht alles ungeistlich. Es sind echte Kinder Gottes auch, die da zum Teil hingehen. Aber ich bin überzeugt, wo solche abstoßenden Dinge geschehen, ist auch ein falscher Geist eingedrungen und versucht sich der Gläubigen zu bemächtigen. Ja, wir wollen es durchaus differenzieren, aber wir müssen warnen vor okkulten Phänomenen, die auch in solche Kreise eindringen. Auch wir müssen wachsam sein, jede Gemeinde, damit nicht falsche Lehren und falsche Geister eindringen. Wir wollen nicht auf andere zeigen. Aber in 2. Korinther 11, Vers 14 und 15, Vers 13 bis 15 möchte ich einmal lesen über die falschen Apostel und dann wird auch was über den Satan gesagt. 2. Korinther 11, 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Heute gibt es viele Apostelsekten übrigens. Neuapostolische, katholisch-apostolische, apostolische Gesellschaft und wie sie alle heißen. Aber es gibt keine Apostel mehr. Die sind ausgestorben im ersten Jahrhundert, weil sie Augenzeugen des Lebens und der Auferstehung Jesu Christi waren. Apostelgeschichte 1, ja, Matthias, diese Nachwahl für den Judas Und eben Paulus in 1. Korinther 15, der sich als unzeitliche Geburt bezeichnet. Mit ihm ist die Apostelberufungsreihe abgeschlossen. Aber es gab seit dem 19. Jahrhundert bei den Irvingianern in England diese falschen Apostelberufungen. 1830 fing das an. Drummond und Cardale haben sich da gegenseitig eingesetzt zu den ersten Aposteln der Neuzeit. Und da sind viele Apostelsekten daraus entstanden, die sich über die ganze Welt und auch sehr stark hier in Deutschland verbreitet haben. Ihr habt sicherlich schon mal gesehen, neuapostolische Kirchen mit diesen Strahlen, ja, und dem Kreuz in der Mitte, wo dann diese Strahlen rausschauen. Das sind diese sogenannten Apostel der Neuzeit. Aber hier steht, dass es eben auch falsche Apostel gab, schon in der Urchristenheit und umso mehr in der Endzeit, wo es gar kein Apostelamt mehr gibt, in diesem Sinne der Augenzeugenschaft Jesu Christi. Und sie verstellen sich aber auch heute als Apostel Christi. Und das ist kein Wunder, schreibt der Apostel Paulus weiter, denn er selbst, der Satan, verstellt sich, tarnt sich als Engel des Lichts, nicht als Engel der Finsternis. Das müssen wir einfach wissen. Der Satan kommt nicht mit Boxfüßen daher und mit Hörnern, wie es manchmal so gezeichnet wird, sondern ganz strahlend, lichtvoll. Ja, der kann sich sogar tarnen als ein falscher Christus. Der Antichrist wird ja auch ein falscher Christus sein. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auch in katholischen Kirchen, solche Herz-Jesu-Darstellungen, so ein Jesus mit Glorienschein, dann dieses Herz, was mystisch angebetet wird. Das sind schon okkulte Dinge dabei, ja? Eine Herzanbetung, was ist das? Wo findet sich das in der Bibel? Und dann werden heilige Wasser und heilige Medaillen verkauft und es wird viel Geld gemacht. Auch gerade im Katholizismus ist auch so ein großes Thema, wo auch viel Okkultismus ist. Es gibt natürlich auch zum Teil ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zwischen katholisch und evangelisch. Natürlich sind da auch Christen. Aber es ist im Laufe der Kirchengeschichte viel Okkultes, Finsteres eingeflossen. Wenn man zum Beispiel zu Verstorbenen betet, Heiligenverehrung, Marienverehrung, das verbietet die Bibel. Wir sollen keine Toten beschwören oder überhaupt in Kontakt mit ihnen treten. Wir haben es gerade gehört, 5. Mose 18, 9 folgende. Aber hier wird zu Maria gebetet, zum heiligen St. Blasius, zum heiligen St. Florian und wie sie alle heißen. Und es sind ganz finstere Dinge. Es werden auch Totenmessen gehalten. Man lässt sich für Verstorbene taufen und versiegeln. Jetzt nicht bei Katholiken, aber bei Neuapostolischen und bei Mormonen. Mormonen lassen sich für Tote taufen. Deshalb haben sie das größte Geschlechtsregister der Weltgeschichte in Utah, USA, gesammelt. Und so weiter. Also Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Er kommt nicht so finster abstoßen, sondern sehr einladend, sehr positiv alles. Und dann zieht man sich in diesen Kirchen auch prachtvolle Gewänder an, dass die Leute richtig beeindruckt sind von dem Äußerlichen. Ihr kennt sie auch von der orthodoxen Kirche vielleicht. Da gibt's auch manches Biblische, auch in der ethisch-moralischen Frage sind die vielleicht besser als die evangelischen Kirchen hier, die großen. Aber auch diese ganzen Ikonenverehrung, ja, ist auch ein Eindringen in das Okkulte letztendlich. Wo man versucht über Bilder, was ja Gott verbietet, du sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde ist. Das zweite Gebot, das man dann rausgestrichen hat oder übergeht, ja, weil das auch die Gefahr des Okkultismus der Bilderanbetung ist. Also ihr seht, wie viele Einfallstore es gibt. Von der Pseudocharismatik über verschiedene Kirchen und auch in der evangelischen Kirche, EKD, finden sich die Dämonenlehren inzwischen, dass man auch solche Menschen segnen könne, wo Gottes Wort sagt, es ist Sünde, es ist ein unter dem Fluch Gottes. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ja? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist auch dämonisch. Und so wollen wir nicht auf andere zeigen, sondern auch selber aufpassen, dass das nicht auch in Freikirchen eindringt. Es gibt leider auch immer mehr Freikirchen, wo diese ungeistlichen Dinge, die Verweltlichung, die Pseudocharismatik, die Bibelkritik und die falsche Ökumenisierung eingedrungen sind. Das sind die vier Haupteinfallstore heutzutage, wo Gemeinden zu Fall kommen. Die Verweltlichung, dass sich immer alles mehr dem Zeitgeist anpasst. Es fängt an in der Mode und setzt sich dann fort bis hin zur Frauenordination und Homo-Ehe. Dann die Pseudocharismatik, dass man sagt, wir brauchen jetzt ein Schlagzeug, wir müssen alle ekstatische Rhythmen durchführen. Und dann kommen die Dämonen, ja, durch diese Rockmusik. Das ist ganz klar dämonisch inspiriert, die Rockmusik, die aus den afrikanischen Stammestänzen kommt, wo man im Lagerfeuer tanzt. Und zwar so lange, bis der Verstand entleert ist und die Geister hineinfahren in diese Medizinmänner und Zauberer. Genauso bei den Rockkonzerten. Die sind fast alle dämonisch inspiriert, ja, die da auf den Bühnen sind. Und eben die Bibelkritik und eben auch die falsche Ökumene, wo man nicht mehr Wahrheit und Lüge unterscheidet, sondern alle Religionen heutzutage vermischt. Gerade auch der Papst hat jetzt ein Video herausgebracht, wo er sämtliche Religionen darstellt und sagt dann, alle sind Kinder Gottes. Eine typisch freimaurische Aussage, die aber nichts mit Gottes Wort der Bibel zu tun hat. Also ihr seht, wenn wir über Okkultismus reden, können wir diese Dinge nicht ausgrenzen. Es geht hier nicht nur über Horoskope, sondern über den ganz handfesten Okkultismus, der auch in Kirchen eingedrungen ist. Leider muss man das so deutlich sagen. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Lesen wir einmal Markus 5, 1 bis 20. Da sehen wir, wie sich regelrechte Besessenheit auswirkt. Es ist vielleicht ein bisschen eine lange Stelle, ich werde nicht alles lesen können. Aber hier sehen wir bei dem oder den besessenen Gadarenern oder Gergasenern, es waren wahrscheinlich mehrere, aber es wird manchmal da nur einer explizit beschrieben. Im anderen Evangelium sind es zwei, aber hier wird jetzt dieser eine besonders beschrieben. Markus 5, 1 bis 20. Und da sehen wir, wo also okkulte Betätigung am Schluss hinführt. Deshalb ist diese Stelle so wichtig, um auch gewarnt zu sein, wie das Ende solcher Menschen dann ist, wenn sie sich ganz dann dem Okkulten geöffnet haben. Danach kamen sie ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gadarener. Und als er, nämlich der Herr Jesus, aus dem Schiff stieg, da lief ihm aus den Gräbern ein besessener Mann mit einem unreinen Geist entgegen. Also wir merken, Finsternis, Gräber, Totenkult, Totenverehrung, Spiritismus, alles kennzeichnet hier, nicht? Die finstere Welt. Mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Man muss sich das vorstellen, ja, das ist ja schrecklich. Und niemand konnte ihn fesseln, auch nicht mit Ketten. Der hat von Satan eine übernatürliche Kraft bekommen, aber er war nicht glücklich wirklich. Wir sehen ja, ja, wie schrecklich es dann zugeht. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, aber niemand konnte ihn bändigen. Er war immer Nacht und Tag auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich mit Steinen. Ist das nicht furchtbar? Ja? Hat sich selber blutig geschlagen. Und im anderen Evangelium wird auch erzählt, dass er nackt war. Dieser Nacktkult heute ist auch dämonisch inspiriert. Ja, das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Dass der Satan auch versucht, die Schamhaftigkeit zu zerstören. Auch da sollten wir wachsam sein und uns dem entgegenstellen, auch in unseren Gemeinden. Der schrie und schlug sich mit Steinen. Und jetzt ist interessant, die Dämonen wissen ja genau, wer Jesus ist. Ja, und hier steht jetzt, als er aber Jesus von fern sah, lief er herbei, fiel vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Also die Dämonen müssen es bekennen, er ist der Sohn Gottes. Die Menschen haben es zum Teil nicht erkannt oder erkennen wollen, aber die Dämonen sagen es immer wieder. Und in dem Punkt lügen sie einmal nicht, sondern sagen, was wirklich stattfindet. Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Er weiß also genau, jetzt gibt es den Kampf dieser Dämonen. Diese Dämonen sind viele Legionen, die müssen ausfahren. Und dann sagte Jesus zu ihm, fahre von dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Also nicht nur ein falscher Geist kann in Menschen wohnen, sondern auch viele falsche Geister. Je mehr sie sich okkulten Praktiken verschrieben haben, umso schlimmer wird es. Ja, und dann lesen wir weiter, dass sie in eine Schweineherde fahren. Schweine gelten ja als unrein. Es ist dann, und diese Schweine, was tun sie? Stürzen sich den Abhang hinab und ersoffen im See. Auch diese Selbstmordgetriebenheit von okkulten Menschen und Mächten sehen wir ja auch hier. Nicht? Viele, die mit Okkultismus sich eingelassen haben, sie nehmen sich das Leben, sie kriegen Depressionen, Angstzustände, Albträume, auch die Horrorfilme anschauen, Albträume. Und hier fahren die Dämonen die Schweine und die Schweine, die machen praktisch Selbstmord. Ja? Ersaufen sich im See. Sonst hätte es vielleicht der Besessene selber gemacht, hätte sich umgebracht. Aber er wird ja jetzt vom Herrn befreit. Und nachher heißt es dann noch, dass er sich, als er geheilt war, saß er bekleidet und vernünftig da. Also er hat erkannt, dass diese Nacktheit Sünde war. Und er war vernünftig, er war wieder bei klarem Verstand. Wenn diese Dämonen weg sind, kommt der Mensch wieder zur Besinnung. Man kann davon ausgehen, dass auch in psychiatrischen Kliniken manche sind, die auch in Wirklichkeit besessen sind, wo keine Medizin anschlägt. Aber andererseits müssen wir mit vorschnellen Diagnosen vorsichtig sein. Nicht, wenn jetzt jemand Epilepsie oder irgendeine besondere Erscheinungen hat, muss es mit dämonischen Dingen zusammenhängen. Ja, es kann manchmal, aber es muss nicht. Man muss, bevor man die dämonische Diagnose stellt, immer erst alle anderen Möglichkeiten ausschließen. Es kann psychisch sein, rein psychisch, psychosomatisch. Es kann auch durch Schadstoffe verursacht sein, dass ein Mensch plötzlich ausrastet und irgendwelche Neurosen oder Psychosen bekommt. Aber es kann auch auf okkulte Betätigung in gewissen Fällen zurückgeführt werden müssen. Das muss man im Einzelnen herausfinden und auch fragen, auch in der Seelsorge, ob sich der Mensch irgendwie einmal okkult betätigt hat, Horoskope gelesen, daran geglaubt, zur Wahrsagerin gegangen, Zeichendeuterei vorgenommen hat, okkulte Kartenbefragungen, was auch immer. Ja. Und dann muss das auch bekannt werden, diese Sünde. Und der Mensch kann frei werden, wenn er wirklich es bereut von tiefstem Herzen. Auch bei diesem Wochenende ist die Möglichkeit, auf uns Brüder zuzukommen, wenn jemand beten möchte, der sich vielleicht wissentlich oder unwissentlich mit solchen Mächten eingelassen hat. Es ist die Möglichkeit, auch davon wirklich frei zu werden, allein durch Jesus Christus. In 1. Johannes 3, Vers 8 lesen wir: Dafür ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dafür ist er erschienen. Das ist die wunderbare Botschaft, die über diesem Abend und auch dem morgigen Abend stehen soll. Und in Offenbarung 21, Vers 8 steht die Warnung, dass eine gewisse Gruppe von Menschen außerhalb des Himmelreichs sein wird. Das sollten wir auch noch aufschlagen. Offenbarung 21, Vers 8. Eine eindringliche Warnung, und es wird auch in Kapitel 22 nochmal verstärkt. Da wird ja beschrieben, wunderbar, wie es im Himmel sein wird, wo Gott abwischen wird, alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann steht noch in Vers 7, der Überwinder, der wird das alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Aber die anderen, die jetzt nicht im Himmel sein werden, die werden jetzt aufgezählt. Vers 8, die Verzagten aber, die Feigen kann man auch übersetzen, die Jesus nicht bezeugt haben. Und die Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten, wir haben ja diese Gräuelsünden gehört oder einige davon in 5. Mose 18. Die Mörder, die Hurer, die Zauberer, hier steht wörtlich Pharmakoi, praktisch die Giftmischer, die praktisch Drogen benutzen, um ekstatische Zustände zu gewinnen, um in übersinnliche Bereiche einzudringen, durch Drogen, die sie einnehmen, so ganz wörtlich hier zu verstehen, was mit Zauberer übersetzt wird. Die Götzendiener, also alle, die irgendwelchen anderen Göttern nachlaufen, also alle, die irgendwelchen Religionen und Ideologien anhängen. Ich sage nochmal, der christliche Glaube ist keine Religion, sondern die Offenbarung des lebendigen Gottes und unsere persönliche Antwort darauf. Alles andere ist Religion, auch ein falsches Christentum, wo der Mensch sich selber erlösen will durch seine guten Werke oder irgendwelche Götter außerhalb von Jesus Christus anbetet. Also auch Heilige oder Maria oder sonst etwas. Das ist alles Religion, das hat nichts mit rettendem Glauben zu tun. Vielleicht ist für manche ein bisschen neu und provokativ, was ich hier sage. Dürfte man gerne Fragen notieren für morgen 16:30 ja, oder morgen Abend dann. Ich bin auch zum Gespräch jetzt da, selbstverständlich. Ich wohne auch hier übrigens. Wenn jemand Fragen hat, dürft ihr gerne auch auf mich noch zukommen. Also die Zauberer, die Götzendiener und auch alle Lügner, die nicht umkehren von ihrem Lügen. Ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Eine eindrückliche Warnung. Und so wollen wir also das ernst nehmen. Auch in Kapitel 22, ganz am Ende nochmal, steht eine Warnung. Da heißt es dann auch nochmal in Vers 15, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, auch da kommt wieder Pharmakoi, die Zauberer, die Hurer und die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge liebhaben und tun. Aber Gott sei Dank gibt es die Möglichkeit, davon umzukehren. Und darüber möchte ich jetzt abschließend nochmal sprechen. Wie können Menschen frei werden vom Okkultismus? Wie gesagt, morgen möchte ich dann auf einzelne Methoden eingehen. Jetzt aber der Weg zur Freiheit. Das wollen wir schon im Vorneweg betrachten, bevor wir dann auf die einzelnen Dinge eingehen. Zunächst gilt es natürlich, sich gar nicht darauf einzulassen. Wenn ihr irgendwo ein Horoskop seht, am besten überhaupt nicht lesen, ignorieren. Wenn man es trotzdem liest, weiß man ja, es ist nicht wirklich ernst zu nehmen, ja, oder es ist eben Verführung. Dann gleich Buße drüber tun und den Herrn um Vergebung bitten. Es gilt bei allen okkulten Praktiken, dass wir sie als Schuld erkennen und auch bereuen. Das kann man etwa dann tun, wenn man die Bibelstellen liest, die alles Okkulte tun als Sünde vor Gott brandmarken. Und Sünde heißt, es trennt uns von Gott. Der Mensch hat nicht Gemeinschaft mit dem Herrn. Er kommt nicht in den Himmel, wenn er diese Praktiken nicht lässt, nicht bleiben lässt. Also wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt, auch aus der Welt, der solche Dinge tut und ernsthaft ein suchender Mensch ist, dann schlagt doch mit ihm einfach auf 5. Mose 18, 9 bis 14. Lest das, was wir vorhin gelesen haben. Da steht es ausführlich beschrieben. Weitere Kapitel sind zum Beispiel 3. Mose 19. Da werden Götzendienst, Wahrsagerei, Zauberei, Geisterbeschwörung und Zeichendeuterei ebenfalls als Gräuelsünden aufgezählt. Was Astrologie angeht, gibt es eine sehr wichtige Stelle in Jesaja 47, 12 bis 14. Jesaja 47, 12 bis 14, die möchte ich mit uns lesen. Allen, die Horoskope lesen, sollte man das praktisch vorlesen und auch an die Zeitungen schicken im Leserbrief und sagen, bringt auch mal das und nicht nur eure Verführung dauernd durch diese Horoskope. Also Jesaja 47, 12 bis 14, da steht, so tritt nun auf mit deinen Beschwörungen und der Menge deiner Zaubereien, um die du dich von deiner Jugend auf bemüht hast. Vielleicht kannst du daraus Nutzen ziehen, vielleicht kannst du Schrecken einflößen, denn du bist müde durch die Menge deiner Berater. Lass sie herzutreten und dich retten, die Meister der Himmelszerleger und die Sterngucker, also die Astrologen, die nach den Neumonden berechnen, was über dich kommen wird. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme, denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmt, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. So sind sie, für die du dich abgemüht hast, die von deiner Jugend auf mit dir Handel trieben. Jeder wird seines Weges hierhin und dahin gehen, und du hast keinen Helfer. Soweit das Wort Gottes. Schon damals in Babylon war ja die Astrologie weit verbreitet. Da wurde es auch entwickelt, die Behauptung, dass die Planeten Götter seien. Völliger Humbug, ja, aber es wurde geglaubt bis heute, dieser babylonische Aberglaube. Und was steht hier? Diese Sterngucker, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme. Das sagt mal jedem Horoskopgläubigen. Hoffentlich öffnet das ihnen dann noch die Augen, bevor sie ins Verderben laufen. Wir brauchen kein Horoskop, wir haben das Wort Gottes und dürfen uns daran orientieren. Aber bitte, das Wort Gottes nicht wie ein Horoskop lesen. Deshalb darf man das sagen. Ich bin kein Freund der sogenannten Losungen. Ich weiß nicht, wer die kennt. Man kann die lesen als Wort Gottes, aber viele, bin ich überzeugt, weil ich es auch früher mal so gemacht habe, lesen sie schon fast wie ein Horoskop. Heute steht was Gutes drin, wird was Gutes sein. Ja? Also Losungen, das ist, dass man immer nur einen Vers vom Alten und vom Neuen Testament nimmt und dann noch einen Liedvers und dann praktisch so den Tag bestreitet. Erstens ist es viel zu wenig, Bibeltext, was man da liest, viel zu wenig. Und zweitens darf man es nicht missbrauchen wie ein Orakel. Das ist eine große Gefahr. Ja. Okay, aber ich darf jetzt nicht abschweifen, sonst läuft uns die Zeit davon. Also, natürlich Gottes Wort lesen, aber nicht in irgendeiner Weise missbrauchen. Auch nicht zu Beschwörungen. Es gibt Beschwörer, Warzenbeschwörer und alles, die dann den Namen Gottes sogar missbrauchen. Aber das ist alles nur Tarnung. Das hat nichts mit Gottes Wort zu tun. Wir dürfen nie ein magisches Ritual machen und dazu noch Bibelverse benutzen. Das ist ein Missbrauch. Ja, ein Missbrauch. Das darf niemals sein. Ja, auch im Neuen Testament finden sich diese Warnungen. In 1. Korinther 10, Vers 20 wird gewarnt vor Götzendienst und heidnische Religionen. Was die Heiden opfern, opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen, steht hier. Ihr sollt nicht in Gemeinschaft mit ihnen sein. Auch in Galater 5, 19 bis 21, bei den Werken des Fleisches finden sich auch Götzendienst und Zauberei. Und auch Offenbarung 21 und 22 haben wir gerade gelesen. Also der Okkultbelastete sollte seine Schuld erkennen aufgrund des Wortes Gottes. Dann sollte er seine Sünde bekennen, vor Gott bekennen im Gebet. Und es kann gerade bei okkulten Sünden eine Hilfe sein, weil die Bindung oft sehr stark ist, auch in Gegenwart von Seelsorgern diese Sünde zu bekennen. Und dass man dann gemeinsam betet und es ausräumt, dass der Mensch wirklich frei wird davon. Wenn der Mensch es bekannt hat, kann auch die Befreiung dann wirklich erfolgen, aber es ist oftmals notwendig, bei dem Bekennen etwa das persönliche Mantra auch zu bekennen, diese magische Silbe, die man bekommen hat vom Guru. Ja, vom Guru. Oder die okkulten Bücher zu verbrennen, wie es in Ephesus die Neubekehrten getan haben. Apostelgeschichte 19. Sie brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie. Diese ganzen, ja, ich muss vorsichtig sein, das heißt, ich rufe noch zur Bücherverbrennung auf in Deutschland. Ich sage jetzt keine Buchtitel, ja, aber ihr selber müsst prüfen, was finstere Bücher sind. Ich nenne jetzt keine konkreten Bücher. Es wird auch aufgenommen, man weiß dann nie, wo das alles dann mal abgespielt wird. Aber ganz klar, wo Zauberei ist, wo okkulte Lehren sind, die sollten wir nicht behalten. Auch Zaubertexte muss man preisgeben, Götzenfiguren wegtun. Da hat vor einiger Zeit ein Pfarrer in Bremen eine Predigt gehalten, hat auch gesagt, die ganzen Götzen zerschmettern und so. Und was für ein Aufstand hat das gegeben, nur weil er das Wort Gottes ernst genommen hat. Tatsächlich, Gideon hat die Götzen zertrümmert, ja, das hat Gideon so gemacht. Und wenn ich sehe, wie viele Götzenfiguren heute bei Baumärkten angeboten werden für den Garten, da kommt mir wirklich das Schaudern. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Wenn wir in Pforzheim in einen Baumarkt gehen, ich sage jetzt nicht welchen, ist egal, Baumarkt ist ein allgemeiner Begriff, da stehen da Buddha-Figuren und hinduistische Köpfe und alles Mögliche. Ist unser Volk denn schon völlig im Götzendienst versunken? Es blutet unser Herz und am liebsten wird man überall protestieren, aber es ist schon so viel. Aber ihr könnt durchaus auch mit den Besitzern dieser Baumärkte reden und sagen, dass es nicht gut ist. Ja. Wir sollten nicht schweigen. Ich rufe so laut ich kann, auch bei solchen Vorträgen, auch durch meine Bücher, habe einiges mitgebracht. Aber wer will es noch hören? Das ist die andere Frage. Ja. Wir müssen einfach mutig uns bekennen zum Herrn und auch diese okkulten Dinge zurückdrängen, soweit es noch geht, mit Gottes Hilfe. Auch die Glücksbringer sollten ausgeliefert und vernichtet werden. 4-blättrige Kleeblätter, Hufeisen. Natürlich braucht man Hufeisen beim Pferd, aber ich meine, wenn es als Glückssymbol verwendet wird, das sollte nicht sein. Amulette, ja, das sind ja oftmals irgendwelche Botschaften eingenäht. Alles das ausliefern, vernichten, nicht auf diese Dinge vertrauen, denn das ist dann nicht Glaube, sondern Aberglaube. Aberglaube, Entschuldigung, kommt vom Wort Afterglaube. Ja? Das hat nichts mit dem rettenden Glauben zu tun, sondern ist etwas, was ganz Im Grunde da drüben ist so eine Kläranlage, habe ich gesehen, was im Grunde in die Kläranlage gehört, dieser Aberglaube mit seinen ganzen Systemen. Alle diese Dinge muss man ausliefern und vernichten. Auch okkulte CDs, früher waren das Schallplatten in meiner Kindheit, heute CDs oder Sticks oder was auch immer, sollte man auch nicht sich anhören. Dann kann die Befreiung erfolgen, die Lossprechung des Gebundenen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, die Inanspruchnahme des Erlösungsopfers Jesu am Kreuz und die volle Übergabe des Lebens an Gott, die geistliche Wiedergeburt. Es darf kein Vakuum im Herzen entstehen, kein Leerraum, sondern der Heilige Geist soll dem Herzen wohnen und thronen allein. Alle fremden Geister sollten hinausgefegt werden durch Bereuen, durch Buße, durch Bekenntnis dieser Sünden. Ein Seelsorger hat einmal geschrieben, wer frei werden will, muss die Bereitschaft haben, sein Leben völlig Christus anzuvertrauen, sonst gibt es keine Lösung aus all diesen Bindungen. Also es darf kein Leerraum entstehen, sonst kommen diese Dämonen vielfältig zurück. Erzählt einmal der Herr Jesus, ja, wo jemand praktisch befreit wurde, aber dann kam es vielfältig zurück, weil er nicht wirklich ein Gotteskind war oder auch geblieben ist. Es kann auch ein Lossagegebet sein, aber ich möchte noch etwas sagen zur Okkultseelsorge. Viele haben den Fehler gemacht, das sage ich auch den verantwortlichen Brüdern, mache ich nicht euch den Vorwurf, ja, aber es gab in der Kirchengeschichte solche Fälle, wo man mit den Dämonen geredet und diskutiert hat. Das soll nicht sein. Der Herr Jesus hat das gemacht. Er ist ja auch der Herr Jesus. Wir sind nicht der Herr Jesus, sondern wir sind Menschen, die zum Herrn Jesus beten, dass er die Dämonen wegnimmt. Besiegt hat er sie ja schon, aber wegnimmt aus den belasteten Menschen. Also wenn wir beten, dann niemals mit den Dämonen reden, sondern direkt Jesus anrufen, ihn allein und nicht direkt diesen Kampf aufnehmen. Das bringt gar nichts. Jesus ist der einzige Mittler zum Vater, aber auch der einzige Mittler in diesem Geisteskampf mit den falschen Geistern. Wenn man nämlich direkt hier denkt, wie es auch die Pseudocharismatiker machen, ich gebiete dem Dämon X, ich gebiete dem Dämon Y, ja, dann kommt dieser Dämon sehr schnell zurück auf sie, denn der Dämon ist immer stärker als der Mensch. Nur Jesus, wenn er dazwischen tritt, zwischen Dämon und Seelsorger, dann sind wir in der Kraft Jesu, versteht ihr? Aber niemals den Direktkontakt mit den Dämonen suchen. Könnt ihr das auch bestätigen? Also nicht in Direktkontakt mit den Dämonen, sie nicht direkt ansprechen oder diskutieren. Der Herr Jesus hat in Markus 5, wir haben es gehört, natürlich gesprochen. Aber wir können ihn ja nicht nachahmen in dieser Sache, sondern wir beten zu ihm, dass er wirkt und austreibt. Ja, und wenn jemand frei geworden ist, wenn der Herr Jesus im Herzen wohnt, wenn kein Vakuum mehr im Herzen ist, sondern der Herr Jesus wirklich drin wohnt, dann gilt es, dass der Mensch fest werden darf im Glauben, stabil werden darf. Dazu gehört eine, gerade am Anfang, auch eine seelsorgerliche Begleitung, bis der Mensch wirklich gefestigt ist. Auch, dass er eine Gemeinschaft gläubiger Christen besucht, eine gute bibeltreue Gemeinde, wo man auch eine bibeltreue, keine verfälschte, sondern eine bibeltreue Botschaft hört. Und auch, dass er selber regelmäßig die Bibel studiert und betet, dass er hineingeführt wird in eigenes geistliches Wachstum und Heiligung. Dass er auch den Schutz Jesu Christi in Anspruch nimmt, wenn Angriffe auftreten. Dass er sich auch durch das Mahl des Herrn stärken lässt, wo wir ganz besonders an das Opfer unseres Heilandes am Kreuz auf Golgatha gedenken. Und dass er gerade auch am Anfang, das gehört auch dazu, okkulte Kontakte und Freundschaften abbricht, damit diese alten Freunde ihn nicht zurückziehen. Das gilt übrigens auch bei Alkoholikern, die sich bekehren und überhaupt bei irgendwelchen sündigen Bindungen, dass man erstmal ganz mit dieser Welt, mit diesen Dingen das abbricht und sich nicht zurückziehen lässt, bis man selber so stabil ist, um dann vielleicht als Missionar, als Missionarin auf diese zuzugehen Aber dazu braucht es eine Reifungszeit, wo man im Glauben wirklich wächst. Und dann, wenn man gefestigt ist, kann man sagen, ich war auch mal so gebunden wie du oder wie ihr. Und ich kann euch jetzt Jesus Christus bezeugen, der euch frei macht. Soweit, liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, wollte ich das heute mit euch betrachten. Ich habe von meinen vielen Zetteln gerade mal zwei jetzt durchbekommen. Die anderen versuche ich alle morgen Abend mit euch durchzugehen. Wahrscheinlich nicht alles. Jetzt hätte ich aber eine Bitte, weil es unendlich viele okkulte Verfahren und Methoden und Heilmethoden gibt. Sagt mir oder schreibt mir auf einen Zettel, auf welche ich den Schwerpunkt legen soll. Ja, es könnte ja sein, dass ich morgen über Themen spreche und das, was gerade ihr wissen wolltet, war vielleicht gar nicht dabei. Als Hilfe weise ich noch darauf hin, ich habe auch ein Buch mitgebracht, haben verschiedene Autoren mitgewirkt, kleines Esoterik-Handbuch. Hier werden aus bibeltreuer Sicht viele okkulte Praktiken analysiert und widerlegt, also ganz bibeltreu. Etwa 10 Autoren, die hier mitgewirkt haben. Und ich bin auch hier Mitherausgeber und habe das mitgebracht. Ich weise nachher noch auf den Büchertisch hin. Aber das wollte ich schon sagen. Das sind also viele Dinge drin. Zum Beispiel, ich lese mal vor, Aberglaube, Akupunktur, Alternativmedizin, Augendiagnose, autogenes Training, Ayurveda, Bachblütentherapie, Bibi Blocksberg, Bioenergetik, Buddhismus, Dämonen, Enneagramm, Fallen auf den Rücken, Fastnacht, Feng Shui, Geistheiler. Ich höre jetzt mal bei G auf, ja. Aber ihr seht, alles vielleicht, was euch bewegt, ist auch hier schon beantwortet oder vieles. Aber natürlich, ich habe nur 10 mitgebracht. Schreibt mir trotzdem auf einen Zettel, was ich hier mündlich morgen vielleicht noch darstellen soll, speziell. Mir wurde gesagt, Computerdiagnostik sei ein wichtiges Thema, Homöopathie, Akupunktur. Aber wenn es noch weitere Themen gibt, einfach mir mitteilen. Das wollte ich noch zu morgen sagen, weil ich denke, es wird jetzt zu viel, wenn ich jetzt noch weitermachen würde. Und so wollen wir auch beten und um Weisheit bitten, auch für morgen. Jetzt möchte ich, bevor wir noch organisatorische Dinge abkündigen, einfach nochmal einladen zum Gebet. Ich weiß nicht, habt ihr eine Gebetsgemeinschaft nochmal jetzt? Schön. Also dann, wer kann und möchte, darf gerne auch noch kurz und laut beten. Ich werde dann abschließen. Bitte erhebt euch dazu.